Ich bin Clara Neubert und ich denke, wir verstehen unsere Zeit nicht. Wir arbeiten, wir lassen uns unterhalten, wir schlafen. Und das fast immer. Ein Gegenvorschlag. In dieser Staffel treffe ich Menschen, die auf der Suche sind. Nach einem anderen Rhythmus, nach einer anderen Gegenwart. Gemeinsam begegnen wir einem textlichen Fragment und bewegen uns gegenwärts, gegen diese Zeit.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
In dieser Folge begegnen wir dem Paradies, verlassen es, ersehen es, verkennen es, ertasten es. In diesen Zustand stürzt uns Emil M. Cioran, rumänischer Essayist und Kulturkritiker, wenn er schreibt:
Das Paradies war nicht erträglich. Sonst hätte der erste Mensch sich damit abgefunden. Diese Welt ist es ebenfalls nicht, da man mit Sehnsucht ans Paradies denkt oder auf ein anderes hofft. Was tun? Wohin gehen? Tun wir einfach nichts. Und gehen wir nirgendwo hin.
Um darüber zu sprechen, muss ich dieses Mal nur aus der Haustür fallen. Denn meine Gesprächspartnerin Anna Gien wohnt gleich nebenan. Anna ist Autorin, schrieb und arbeitete zunächst vor allem im Kunstumfeld. Heute hat sie eine Kolumne im Monopol-Magazin, schreibt Essays für die Zeit und veröffentlichte Anfang des Jahres mit Marlene Stark ihren Debütroman M. Unser gemeinsamer Spaziergang durch Berlin-Schöneberg wird unbequemer als erwartet verlaufen. Zwischen all der bürgerlichen Beschaulichkeit diagnostiziert mir Anna hypochondrisches Leseverhalten. Wir stoßen auf Kindergräber und die nationalsozialistische Vergangenheit Chorans.
Mir ist zuallererst eingefallen, dass ich ein bisschen recherchiert habe natürlich vor dem Gespräch und in deiner Kolumne gelesen habe beim Monopol-Magazin. Das wird schon, heißt die Kolumne. Und da finde ich einen Satz von dir, der heißt: Es gibt fast nichts, was ich mehr hasse als Zitate. Ich habe gefragt, muss ich jetzt meine Sachen packen und gehen oder gilt es nicht für Fragmente?
Also an Zitaten nervt mich am meisten, dass sie immer und überall für jeden Zweck missbraucht und hingetackert und hintapeziert werden und sie in keinen Kontext gestellt werden. Und in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt das Fragment anschauen, ist ja so ein bisschen auch was anderes, weil es sowieso Aphorismen sind und weil die Aphorismen auch als Aphorismen und auch eigenständig irgendwie funktionieren. Aber wenn aus so einem großen Zusammenhang halt irgendwie ein Zitat rausgelöst wird und es dann so riesengroß oben drüber geschrieben wird, ist es meistens so kontextlos und es ist meistens auch irgendwie so hohl, weil so ein Zitat klingt irgendwie immer so super smooth und mit so einem Zitat kann man immer so schön die Welt erklären. Man kann aber eigentlich mit jedem Zitat die Welt erklären.
Das hatte ich ja auch. Es gab ja einen Anlass, warum du dich so sehr über Zitate geärgert hast oder das zum Anlass genommen hast. Und zwar war das ja die Inszenierung an der Volksbühne, Lulu, in der aus deinem und Marlene Starks Roman zitiert wurde.
Genau, ja. Also nicht nur aus unserem Text, sondern auch aus Virginie Despentes Texten.
M übrigens erschien im Mattes und Salz Verlag.
Sehr professionell.
Ja.
Genau, aus Virginie Despentes Texten, aus Mark Fischers Texten. Und die wurden aber nicht, also in diesem Stück zusammen mit dem Wedekind-Stoff, wurden die so eingespielt, irgendwie währenddessen von Schauspielern vorgetragen, die teilweise so aus der Inszenierung rausgetreten sind und das so irgendwie so in einzelnen Sätzen vorgetragen haben, sodass irgendwie erkennbar war, dass es vielleicht Fremdtexte sind und die nicht aus der Original-Wedekind-Fassung stammen. Aber sonst gab es überhaupt keine Kennzeichnung dessen, woher das jetzt gekommen ist oder so. Und das kann man ja auch so ein bisschen machen und Montage und was weiß ich und ist ja auch irgendwie alles okay. Aber das Problem in dem Fall war, dass Lulu, diese Inszenierung, die da irgendwie erarbeitet wurde von Pucher und seinem Team, so eine völlig abwegige, sexistische Scheißparade war, so voller...
Mit dem Label Feminismus allerdings.
Genau, voller so... Ultra-Stereotyper, Bilder irgendwie von auch so Lilith Stangenberg dann in so Netzstrumpfhose schlittert über die Bühne und wird von lauter so bösen Männern in so Fellmänteln hin und her geschoben und an den Haaren gezerrt. Und dann wird halt so da drüber irgendwie wie so Racheengel aus der Zukunft, werden so diese Zitate irgendwie drüber gehängt, so diese feministischen, wie so Sinnsprüche aus dem Glückskeks oder so. Als würden die das irgendwie retten.
Und genau so wollen wir es nicht machen. Das ist schon mal der fulminante Auftakt hier. Lass uns mal kurz zurückkommen. Du hast mich, als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen möchtest, als ich dir das Fragment geschickt habe, in deine Wohnung eingeladen. Und du hast gesagt, denn diese Wohnung verbinde ich mit dem Nicht-Paradies-Paradies.
Wahrscheinlich in erster Linie, weil ich hier meine Ruhe habe. Und die Ruhe oder die Einsamkeit ist ja immer beides. Also paradiesisch und nicht paradiesisch. Die Hölle und nicht die Hölle. Weil ich hier irgendwie mit mir so alleine bin. Und es ist gut, weil ich die anderen Leute nicht sehen muss. Und die anderen Leute können ja immer beides sein. Also können auch Paradies oder Hölle sein. Und ich bin hier drin irgendwie mir selbst so krass ausgeliefert, was total gut sein kann und was aber auch total schrecklich sein kann. Aber es ist, glaube ich, der Ort, an dem das so am meisten irgendwie kondensiert, dieses Verhältnis zu sich selbst und den anderen.
Und wenn Shuran sagt, was tun, wohin gehen, tun wir einfach nichts und gehen wir nirgendwo hin, was tust du in deiner Wohnung?
Ich wünschte, ich würde andere Dinge darin tun, als ich tue. Also meine Idee von meiner Wohnung ist, glaube ich, eine andere als die Realität meiner Wohnung. Oder also, was weiß ich, was das auch immer sein mag. Aber ich hatte immer, auch als ich noch jünger war, immer so die Idee, dass ich irgendwie so eine Arbeitswohnung haben würde. Weißt du, so wie dieses Spitzwegbild von diesem Künstler, der so unter dem Dach sitzt und dann tropft alles so und dann sitzt man so zwischen seinen Büchern und sowas. Und die Realität ist, dass ich immer versuche, sozusagen dieses Bild so zusammenzuhalten, also dieses geniehafte Chaos mir irgendwie so einzurichten oder so.
Also ich sehe auf jeden Fall viele Bücher, das passt ja schon mal. Chaos, also ich finde es sehr aufgeräumt.
Ja, ich habe auch extra jetzt aufgeräumt, weil du gekommen bist. Gut. Genau, weil das Problem ist, dass mir, also ich habe in letzter Zeit zunehmend das Gefühl, dass, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mehr hier bin als sonst und eigentlich die Wohnung fast überhaupt nicht mehr verlasse, sondern wirklich fast nur noch hier bin, außer ich fahre dann irgendwie woanders hin und bin da, dass ich irgendwie das Gefühl habe, je mehr ich hier bin, desto mehr kommen mir die Dinge so abhanden und ich mir selbst auch.
Shuran, um mal zu dem zurückzukommen, ist ja ein großer Befürworter des Selbstmordes. Nicht, dass er empfehlen würde, dass man sich selbst umbringen sollte, aber er sagt, er sieht den Selbstmord als letzten Akt der Freiheit im Endeffekt. Und er sagt, gäbe es den Selbstmord nicht, hätte ich mich schon längst getötet.
Natürlich hat der Fatalismus in seinem Fall was wahnsinnig Tröstliches. Ja, auch weil es irgendwie ein Versuch von sowas wie Kontrolle vielleicht auch ist. Also Kontrolle erlangt man ja auch darüber, dass man sehr rigide Meinungen ausbildet und die dann auch so durchsetzt. Zum Beispiel gegenüber der totalen Verachtung des Lebens. Also ich meine, das ist ja auch eigentlich ein Machtrausch. Wenn man das Leben so sehr verachtet, dann hat man eigentlich nichts mehr zu fürchten. Aber dafür, dass er die Menschen so sehr hasst, ist es irgendwie schon wahnsinnig lustig auch.
Das ist es und das ist auch irgendwie eine Ambivalenz, in der man die ganze Zeit hin und her schwankt, wenn man ihn liest, finde ich. Ja. Man liest es und muss erst mal lachen. Also auch als ich dieses Fragment das allererste Mal gelesen habe, hat mir das nicht irgendwie Hoffnung geraubt oder so, sondern ich musste irgendwie schmunzeln und dachte, oh, ja. Das unterhält mich jetzt aber irgendwie. Und dann habe ich angefangen, er hat ja hauptsächlich in Essays oder Aphorismen geschrieben. Seine Bücher tragen Titel wie Vom Nachteil geboren zu sein, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, Syllogismen der Bitterkeit. Also da ist so viel negative Energie und so viel Destruktives. Aber es hat eben auch diese Komponente, die einen zum Lachen bringt.
Ich glaube auch, es ist ja auch so ein bisschen so eine zeitgenössische Krankheit, die so den schwarzen Humor irgendwie nicht mehr zuzulassen oder als destruktiv, toxisch oder irgendwie so negative Energie ausstrahlen zu lesen.
Ich finde in dem Zusammenhang nämlich auch spannend, dass er selbst über sein Schreiben gesagt hat, dass er quasi, da er eigentlich aus Momenten der Verzweiflung heraus schreibt und um mit dem Bösen in ihm zurechtzukommen, dass er dadurch natürlich eine Seite von sich zu Papier bringt, die nicht unbedingt alles von ihm ist und seinen gesamten Charakter darstellen würde. Also zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen durchliest, bis in die 70er Jahre findet man Interviews mit ihm im Internet. Immer wieder sagen die Menschen, die ihn tatsächlich getroffen haben, das ist so ein fröhlicher, liebevoller, eigentlich auch genießender Mensch. Und wie kann man das denn zusammenbringen?
Also ja, ich glaube, dass es einer der größten Fehler ist, die Leute tun, wenn sie sich mit Texten auseinandersetzen, ist zu denken, dass das, was da stünde, in irgendeiner Form ganzheitlich das repräsentieren würde, was der oder die Autorin ist oder so. Wenn wir uns verabreden, dann verabreden wir uns irgendwie um 10 Uhr und dann kommst du und dann bin ich da und dann sagst du Hallo zu mir und dann bin ich freundlich und ich bin die dann rechtzeitig irgendwie hier ist und so und die dir dann Kaffee gibt. Und diese Person, ich glaube, dass man die Person eigentlich loswerden muss, um schreiben zu können. Weil die Person eine ist, die in ihrer Notwendigkeit gekannt zu werden, also erkannt zu werden, gekannt zu werden, diese Person muss so sehr eins sein, dass sie eigentlich das, was Schreiben ist, also eine Loslösung von dem, was einfach irgendwas, was in dir ist, von diesem Irgendwer, der du bist, irgendwas, was darin für einen Moment einfach irgendwie sein kann und Form annehmen kann, ist so sehr widersinnig zu dieser irgendwie kohärenten, immer wieder auftauchenden Person, die so unterschiedliche Frisuren hat und unterschiedliche Launen und so. Und ich glaube, dass, also ich kenne das selbst, wenn ich einen Artikel schreibe oder einen Text schreibe und einen Zustand darin beklage, dann ist die Rezeption meistens die, dass sie davon ausgehen, dass ich dann das Gegenteil dessen, was ich gerade beklagt habe, irgendwie gut fände. Oder dass die eine Sache, wenn die eine Sache schreibe, dass ich sie irgendwie schwierig finde, dann heißt es, ah ja, aber dann findest du das aber ja, dann findest du das auf jeden Fall ja total gut. Wenn ich schreibe, dass ich Bayern schwierig finde, gehen alle davon aus, dass ich denke, dass Berlin wahnsinnig geil ist. Habe ich nie gesagt.
Ja, das ist sehr interessant, vor allem wenn man sich, du sprichst ja gerade auch über Artikel, die du für die Zeit veröffentlicht hast. Mhm. Und wenn man sich da mal anschaut, die Artikel, die du veröffentlicht hast bei der Zeit, immer ja auch sehr stark meinungslastig, die Reaktionen sind wirklich Gold wert, also in den Kommentaren. Und der Höhepunkt war für mich da, du hast einen sehr interessanten Artikel über das Verwenden von sexistischer Sprache durch Feministinnen geschrieben und die komplette erste Seite der Kommentare ist durch die Redaktion gelöscht.
Ja,
das, und das fand ich sehr bezeichnend.
Ja, ich habe, glaube ich, sehr viele Leute sehr geärgert. Also ich kann ja noch mal kurz so zusammenfassen. Die These war so ein bisschen, dass Sprache sowieso gewalttätig ist und vor allem gewalttätig gegen Frauen und dass deshalb sozusagen Schriftstellerinnen oder Rapperinnen oder so, wenn sie dann so explizit gewalttätige Sprache benutzen, dass sie dann eigentlich nur die Gewalt sichtbar machen, die sowieso schon in der Sprache drin ist. Es gibt auch einen Aphorismus von Choran, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da ging es aber um den Hass oder um dieses Gefühl und um die Möglichkeit des Ausdrucks dessen. Und ich glaube, dass wenn wir nicht darüber sprechen, dass wir hassen, dass wir Gewaltfantasien haben, dass wir irgendwie pervers sind, dass wir vielleicht gerne mal auch irgendwie ein Kind umtreten würden, weil es irgendwie zu langsam vor uns herfährt oder so, dann machen wir alles nur noch viel, viel schlimmer, weil dann alles so krass unterdrückt wird irgendwie und dann kommt es raus in so komischen, sublimierten Sachen wie so irgendwelchen merkwürdigen, abwegigen politischen Meinungen, die wir gar nicht so gut rechtfertigen können, weil wir uns die Gründe dafür auch irgendwie so abhanden gekommen sind oder so.
Und du lässt das durchs Schreiben raus?
Ja, auch, ja, vor allem. Manchmal auch so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Rauchen aufhören, war es sehr schwierig. Da war ich so wahnsinnig aggressiv.
Wie lange ist es jetzt her?
Jetzt ist 10 Tage her. Ich war die ersten 3 Tage so krass aggro.
Hast du so eine App so auf dem Handy, die dir so jeden Tag sagt, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja, die ist irgendwie blöd, weil die heißt rauchfrei. Das finde ich schon, das mit der Freiheit finde ich auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und die rechnet mir dann sofort, wie viel Geld ich gespart habe. Und es hat aber gar nichts mit dem Geld zu tun. Ich würde alles Geld, was ich habe, ausgeben, um rauchen zu können. Aber ich weiß halt, dass ich...
Aber es passt ja in den Zeitgeist. Sie genau. hätten sich schon 5 Yogakurse leisten können.
Ja. Ja. Ich würde mich gerne total freudig selbst zerstören, aber ich habe leider zu viel Angst, zu früh zu sterben. Deshalb. Warst du ja schon mal?
Nein, wo sind wir, Anna?
Das ist der Matthäus-Kirchhof. Das ist ein sehr schöner Friedhof.
Das Paradies haben wir hinter uns gelassen. Oder das Nicht-Paradies, deine Wohnung. Ja, und so ein bisschen machen wir gerade vielleicht, was Schuran empfiehlt, nichts tun. Ach, aber wir gehen wohin?
Ja. Ja, wobei, wir gehen auch nicht so richtig wohin. Also jetzt sind wir ja da und ab jetzt gehen wir nur noch ohne wohin. Das habe ich auch gedacht, als es um diese Richtung ging, also dieses Wohingehen, dass man davon ausgeht, dass also auch das Paradies zum Beispiel ein Ort ist, der ein Wohin ist. Also etwas, wohin man geht, ein Refugium oder sowas. Genauso wie die Flucht vor etwas sein muss, was sozusagen einen Ort hat, vor dem man flieht und einen Ort, an den man flieht, an dem man dann sein kann, der dann sicher ist. Aber so das Gehen und die Flucht funktionieren ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen anders. Also es ist ja meistens gar nicht so, dass man dann irgendwann irgendwo ankommt, wo man dann sicher weiß, dass man jetzt hier sein will. Thomas Bernhard hat doch zum Beispiel immer erzählt, dass er zwischen Natal und Wien hin und her gereist ist, im 2-Wochen-Rhythmus, glaube ich. Und jedes Mal, wenn er ankam, schon unglücklich war und wieder zurück wollte. An den anderen Ort. Aber nur so hat er es ausgehalten. Immer hin und her und immer hin und her. Was machen nur diese Leute da?
Da wird ein Film gedreht, so wie es aussieht, oder? Vielleicht sollten wir in eine andere Richtung schreiten.
Oder wir machen mit. Ich hatte früher immer die Fantasie, dass wenn ich an so einem Filmteam vorbeilaufe, dass ich dann entdeckt werde von der Person, die irgendwie in charge ist.
Und sie schubst die Hauptprotagonistin weg und genau. sagt, Anna, komm.
Genau, ja. Ja, ich habe ja so, also so funktioniert es doch immer in so Filmen, oder?
Ich wollte mal mit dir kurz an eine Stelle zurückkehren. Mhm. Also Emil Schuran, ein Nihilist vom Herrn, jedenfalls in seiner späteren Phase, darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, ist bezeichnet auch oft als radikaler Zweifler, hat eine sehr dekonstruktive Art des Denkens. Und mir kam es so vor, als ob er empfiehlt, dass dich die Menschen doch einfach mehr langweilen sollten. Und das passt ja auch so ein bisschen dazu, dass er sagt, tun wir einfach nichts und gehen wir nirgendwo hin. Mhm. Also er sagte von sich selbst auch, er sei der untätigste Mensch in Paris und war damit in seiner Mansardenwohnung im 6. Stock auch sehr glücklich. Mhm. Dass er eine Frau hatte, die für seinen Lebensunterhalt gesorgt hat, erwähnt er leider nicht sehr oft, Simone Bouet. Aber ja, das war sozusagen seine Maxime. Er sagt, die Geschichte hat keinen Sinn und die blutigen Taten, die in ihr entstanden sind, wären nicht entstanden, wenn sich die Menschen einfach mal mehr gelangweilt hätten.
Ich glaube, das ist schön gedacht, aber das Problem ist, dass es nicht so leicht ist mit der Langeweile. Also, dass die Langeweile es ja irgendwie so ein bisschen so an sich hat, dass sie dann automatisch zu einem Projekt wird. So lang genug in ihr irgendwie war. Bei manchen ja schon nach 3 Sekunden. Es gibt ja zum Beispiel diese Erzählung von Perec, ein Mann, der schläft. Das ist eigentlich die Geschichte von jemandem, der sich zur totalen Langeweile entschlossen hat. Und er entschließt sich einfach mit einem Mal zum Nichtstun. Dann läuft er durch die Straßen. Und diese ganze Erzählung ist eigentlich so ein Beschreiben dieses so verloren gehen, so aus der Gesellschaft raustreten und nichts mehr teilhaben, nichts mehr machen. Und da ist aber sozusagen die Katze, die sich in den Schwanz beißt an der Geschichte, dass er feststellt am Ende des Texts, dass er das Nichtstun zum Projekt gemacht hat und dass es kein Entkommen gibt.
Und er damit etwas tut.
Genau, und das ist eigentlich, das steigert sich dann so in die unendliche, unerträgliche Finitude der menschlichen Existenz, dass es halt dieses Nichtstun, diese Langeweile überhaupt nicht geben kann. Läuft durch die Stadt und alles wird so wahnsinnig bedrohlich und es ist dieses riesige Gewitter von Dingen, so von denen er gedacht hatte, könnte sich denen entziehen, er könnte alles nur so vorbeidriften lassen und so, und es war alles gelogen und nichts hat funktioniert. Genau, und dann geht es eigentlich wieder von vorne los.
Ich habe gerade gedacht, wir reden über das Paradies und Anna führt mich auf einen Friedhof. Warum denn?
Ich weiß auch nicht. Also ich mag Friedhöfe ganz grundsätzlich. Den mag ich auch vor allem, weil er mir gar nichts sagt. Also weil ich niemanden kenne, der hier liegt. Es gibt so ein paar berühmte schwule Männer, die hier liegen. Aber ich habe die auch noch nie wirklich gefunden, weil ich gar nicht so richtig gesucht habe. Aber ich mag so das so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr man einfach so irgendwer ist zwischen diesen ganzen Leuten, die auch irgendwer waren. Und ich liebe auch die so das Intime, was im Detail von dieser Grabgestaltung liegt.
Wollen wir uns kurz hinsetzen?
Ja.
Oh, jetzt sitzen wir aber am Kinderfriedhof. Das finde ich irgendwie...
Findest du nicht gut?
Finde ich irgendwie traurig.
Aber Kinder sterben halt genauso wie Erwachsene. Also
das stimmt,
sterben
das ist
halt
auch
alle.
Seltsam, dass man... Ich finde das auch seltsam, dass ich Dinge, die mich traurig machen, dass ich körperlich nicht anwesend sein kann bei denen. Mhm, und bei alten Menschen kann ich es nun mal irgendwie mehr annehmen.
Die kannst du körperlich ertragen.
Und das heißt, das ist jetzt echt makaber, weil ich mich jetzt 10 Meter weiter setzen kann und kein Problem
und
mit dem Tod
denen.
Habe. Aber bei den Kindern, und anscheinend ist die gesamte Seite dieses Friedhofs ein Kinderfriedhof. Irgendwie schon.
Nee, doch da hinten, der Teil der Wiese ist ziemlich, aber komm, du musst es dir zumindest anschauen. Der Teil der Wiese, den finde ich sehr schön und gleichzeitig ziemlich grotesk, weil ich glaube, die Eltern sich gegenseitig, einer hat da mal ein Windrad reingesteckt und dann haben die anderen Eltern gedacht, wir brauchen auch Windräder. Und irgendwann wurde das zu so einer Windrad-Übertrumpfungssituation. Jetzt sind einfach tausende Windräder da, was ich irgendwie ganz schön finde. Und Choran würde ja sagen, die Kinder sind eigentlich glücklich, dann so früh gestorben zu sein.
Naja, er sagt ja nicht, dass es... Also er sagt, vom Nachteil geboren zu sein. Er sagt, die Schöpfung, aber er, glaube ich, als etwas Absolutes war eine Sünde. Mhm. Er selbst ärgert sich über viele Aphorismen hinweg auch über seine eigene Geburt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das heißt, dass es total super ist, wenn man früh aus dem Leben gerissen wird.
Kommt auch darauf an, ob man es so merkt. Und ich glaube, das Gute, wenn man halt früh stirbt, ist, dass man es nicht so merkt.
Nicht begreift.
Ja, irgendwie nicht so. Wenn man jetzt erst 2 ist oder so, dann ist das Bewusstsein ja noch nicht so wahnsinnig ausgereift, dass man das dann irgendwie so checken würde. Und dieses Leben mit dieser krassen Angst vorm Tod ist schon ja auch irgendwie ziemlich anstrengend. Und da ja eh alles auch irgendwie relativ sinnlos ist. Es gibt zwar Schönheit und so, aber was, also das ist ja auch so ein bisschen die Kurve, aus der Choran heraus denkt, so okay, es gibt irgendwie Schönheit und sowas und es gibt Humor, aber was ist das alles, wenn es irgendwann zu Ende geht und das Übel dieses Zu-Ende-Gehens ist nicht, dass es zu Ende geht, sondern dass es überhaupt erst angefangen hat.
Ich habe irgendwie gerade so total diese Rolle des Choran-Wählers, irgendwie
ja.
Ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich diese Rolle habe und du die andere,
ja.
Aber mir fallen halt immer Sachen dazu ein und der hat gesagt, die größte Sünde hat er nie begangen, nämlich die der Vaterschaft.
Stimmt,
und
ja.
Dass dieses Kinder in die Welt setzen ein grundegoistischer, in der Art, wie er spricht, dieser Zynismus, der aus ihm spricht, höchst, er würde wahrscheinlich sagen, fast schon lächerlicher Akt ist. Hm. Der Akt der Fortpflanzung, die Idee der Fortpflanzung.
Ja, die Sache ist ja auch so, wir denken so, wir könnten entscheiden irgendwie, dass wir die Art erhalten wollen und dass es wichtig ist, dass wir die Art erhalten, dass es weiter Menschen gibt und so. Und die, also die Gründe dafür sind natürlich auch total egoistisch. Es wäre vielleicht viel besser, wenn es keine gäbe. Und deshalb wäre es auch besser, wenn es keine Kinder gäbe. Und, aber wahrscheinlich wäre gerade jetzt sogar keine Kinder zu bekommen ein besserer Beitrag zur Arterhaltung als Kinder zu bekommen. Also es ist sozusagen doppelt abgefuckt.
Ist das gerade zynisch, weil wir neben Kindergräbern sitzen?
Nö, wieso? Ist doch so, ist es halt. Wenn man es zynisch findet, neben dem Kinderfriedhof zu sitzen, während man über die Möglichkeit, Kinder zu bekommen oder nicht Kinder zu bekommen, nachdenkt, dann ist es irgendwie genauso zynisch, auf seinem Uberbike irgendwo hinzufahren und dabei Wagner zu hören. Und es ist genauso zynisch, am S-Bahnhof Friedrichstraße zu sitzen und einen Artikel über Geflüchtete zu lesen. Das ist genauso zynisch. Und es ist genauso zynisch, ein Macaron zu essen und danach irgendwie mit seiner Freundin über Liebeskummer zu reden und dann die Plastikflasche in den Biomüll zu werfen. Das ist alles dann genauso zynisch. Und ich glaube nicht, dass diese Zynismuskategorie irgendwie so wahnsinnig hilfreich ist, weil es ist alles so wahnsinnig komplex, dass so ethische Dinge, die mit Moral und Respekt zu tun haben, wenn man die nur immer so in dem kleinsten Raum denkt, in dem man sich befindet, dann werden sie irgendwie auch obsolet auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich.
Hast du dir irgendwann mal aktiv vorgenommen, dich davon zu lösen?
Nee, ich habe einfach, glaube ich, irgendwann gelernt, anders zu denken. Und es war eine Möglichkeit, zu lernen, so zu denken. Ich hätte auch lernen können, anders zu denken.
Aber das hört sich ja so an, als hättest du aktiv dich entschieden, zu lernen, so zu denken.
Mm-mm. Nee, ich glaube, ich habe einfach gelesen und dann dachte ich, ach so. Und dann habe ich was anderes gelesen und dachte ich, ja, so auch. Und dann dachte ich, das entspricht vielleicht dem, was ich so erlebe. Und dann habe ich angefangen, so zu denken.
Was du gerade beschrieben hast mit dem Lesen, das geht mir ganz genauso. Und hast du nicht auch manchmal das Gefühl von so einer gewissen Beliebigkeit? Also ich habe dann das Gefühl, diese Lektüre macht so viel mit mir, aber ich kann überhaupt gar nicht beeinflussen. Also es ist eben nicht so, dass, wie ich dich gerade danach gefragt habe, dass ich mich entscheiden würde, ich möchte jetzt in die Richtung denken, deswegen lese ich jetzt diese Texte, sondern Texte kommen zu mir aus verschiedensten Gründen und ich lese sie und sie machen so viel mit mir. Und manchmal kriege ich dann fast schon Angst, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht beeinflussen, was sie mit mir machen.
Ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja auch vielleicht so ein bisschen so eine hypochondrische Herangehensweise an den Text. Oder halt eine, also ich finde die auch interessant. Die ist so ein bisschen so wie die Anorexie zum Beispiel auch ist. Oder wie so die Neurose vielleicht funktioniert. Ohne jetzt dein Verhalten pathologisieren zu wollen, weil ich glaube, dass Anorexie und Neurose eigentlich irgendwie sehr produktive Kulturtechniken sind. Und ich glaube, dass dieser Kontrollversuch, immer so alles, was zu einem kommt, so auszuwählen, so die Nüsse aus dem Salat zu klauben und sie daneben zu legen und nur die Blätter zu essen oder irgendwie genau aufzuschreiben, was man jetzt gerade gegessen hat und zu versuchen, Ordnung in das zu bekommen, weil dass man keine Kontrolle bekommen wird, niemals über den eigenen Körper und über das eigene Sein. So, darüber wird man wahrscheinlich keine Kontrolle bekommen. Genauso ist es in Bezug aufs Lesen auch so. Es gibt nicht die Literatur, es gibt halt Texte und davon gibt es sehr viele. Und wenn ein Text, den man gelesen hat, etwas in einem tut und dann liest man einen anderen und dann tut der etwas, was sich dazu irgendwie ergänzt, dann wächst das und es kann alles Mögliche werden. Wahrscheinlich wird es irgendeine komische Unkrautwiese, aber vielleicht eine, die einem selbst irgendwie hilft oder ganz hübsch aussieht oder sich einen irgendwie wohlfühlen lässt oder okay fühlen lässt oder so.
Ja, genau, den Eindruck habe ich auch immer bekommen, weil es kann ja kein Zufall sein, dass ich bei der Beliebigkeit, mit der ich im Moment lese, also jetzt Beliebigkeit der Richtung, würde ich sagen, es ja kein Zufall sein kann, dass alles aneinander anknüpft und es kann ja nur ich sein, weil ich bin die einzige Konstante dabei. Genau.
Ich finde, es hilft, Leute zu fragen, die man für klug hält, was sie einem empfehlen würden zu lesen. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber
Das ergibt sich ja genau daraus, dass ich mit so vielen Menschen rede und Inspirierung bekomme und deswegen verschiedenste Literatur an die Hand.
Genau.
Und ich bin da auch so unglaublich maßlos.
Naja, das ist dann in Bezug auf die Anorexie, wäre das dann sowas wie das Binge-Eating oder die Fressattacke oder der Versuch, alles gleichzeitig irgendwie haben zu wollen. Aber ich habe das auch. Aber es macht mich auch wahnsinnig. Es ist dieses Gefühl, dass einem so, dass man irgendwie so Haftung verliert.
Ja.
Dass man an nichts richtig festhalten kann und alles einmal entgleitet, dass die Gedanken so rastlos werden, dass die irgendwie wegrasen, dass man nicht an einem Ort bleiben kann, dass alles...
Man ist ja auch wie in einem Rausch. Also ich fühle mich dann wirklich wie in einem Rausch und kriege die ganze Zeit so Euphoriegefühle und danach fühle ich mich richtig leer irgendwie.
Ja, schau, wie beim Essen. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Naja, oder aber so ist es halt vielleicht auch einfach. Also so wie alles nebeneinander ist, ist das irgendwie auch nebeneinander. Und ich glaube echt, man muss sich vielleicht wirklich so ein bisschen entspannen. So, du wirst nicht alles lesen, was du lesen willst. Und dem Kanon ist sowieso zu misstrauen. Und wenn man irgendwas findet, was man gerne liest und was einem einen Weg eröffnet, dann ist das auch einfach okay so. Und dann geht man den. Und wenn der sich dann irgendwie abschlängelt, dann geht man halt daran. Wenn man dann merkt, hier ist es irgendwie blöd, hier ist es langweilig, dann geht man wieder zurück oder woanders hin. Ich wollte dir den Spielplatz zeigen, weil ich finde, dass es eigentlich weniger ein Spielplatz ist, als etwas, das aussieht wie so eine martialische, perfide Kindervernichtungsmaschine.
Man betritt die Rutsche und kommt nie wieder aus dem Tunnel.
Ja, also schau mal, sorry, aber ich weiß nicht, also das wurde bestimmt von irgendwelchen Institutionen, wahrscheinlich irgendwelchen Institutionen, die sich heimlich die Kindervernichtung auf die Agenda geschrieben haben, überprüft und so. Aber das sieht eher aus wie so ein Inquisitionsspielpark. Schau, diese ganzen, also ich meine, wer soll denn, es ist so steil alles.
Und sehr clean. Oh, da ist ein Kind.
Und es gibt ein Kind, das liegt aber auch so, schau, es stirbt schon gerade. Es liegt auf dem Bauch und ist in seinen letzten, macht seine letzten Strampler.
Ich habe gerade daran gedacht, dass Turan noch über sein Schreiben gesagt hat, ich muss ja nicht das aufschreiben, was ich jemand anderem auch sagen würde. Also Schreiben macht für ihn erst in dem Moment Sinn, wo man etwas aufschreibt, wozu man vielleicht gar nicht fähig ist oder was man sich gar nicht trauen würde, gegenüber anderen zu äußern.
Mhm. In einem Aphorismus bezieht er sich auf das Werk. Und den fand ich wahnsinnig gut. Da sagt er, es ginge nicht darum, in seinem Schreiben ein Werk schaffen zu wollen, sondern man sollte eigentlich nur das schreiben, was man einem Betrunkenen oder einem Sterbenden ins Ohr flüstern würde. Das finde ich sehr schön.
Ich finde es sehr spannend, weil es mich auch dahin führt, worüber ich die ganze Zeit schon reden wollte. Und ich dachte auch, dass es von Anfang an eine Rolle spielt und jetzt hat es gar keine Rolle gespielt. Und zwar, wenn man Turans Werk als Werk begreifen wollte, hätte man große Probleme, denn in seinen frühen 20ern bis hinein in seine späten 20er und manche munkeln sogar länger. Aber das ist eine Sache, die sich nicht leicht nachweisen lässt und über die wir auch jetzt gar nicht urteilen können. Hat er antisemitisches Gedankengut gepflegt? Er war in seinen frühen 20ern sehr begeistert von Hitler und dem deutschen Nationalsozialismus und hat das auch verschriftlicht. Und jetzt 2011 gab es ein größeres Aufsehen in Deutschland, weil da seine in rumänischer Sprache damals verfassten Auslandskorrespondentenberichte aus Berlin, Dresden und München erschienen sind über Deutschland. Und eben diese Begeisterung für diese Ideologie da extrem greifbar ist und zu lesen ist. Und es war lange wenig bekannt. Er selbst hat sich öffentlich, zumindest freiwillig, auch nicht dazu geäußert. In ein paar Gesprächen darauf angesprochen hat er es gemacht. Und für mich war das, ich hatte dieses Fragment gelesen und war eben, wie wir vorhin gesagt haben, total irgendwie begeistert, musste lachen, fand das irgendwie klug, interessant. Und habe dann über ihn recherchiert und eben das gelesen und war erstmal total platt. Und war erstmal so, nee, das kann ich nicht machen. So eine natürliche Abwehrreaktion. und habe dann angefangen nachzudenken. Und als ich mit dir einen Kaffee getrunken habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch und dir davon erzählt habe, kam diese Reaktion auf jeden Fall von dir überhaupt nicht.
Ja, also ich glaube nicht, dass man Menschen unbedingt unterteilen kann in die Person, die sie waren, menschlich, irgendwie, ob sie ein Arschloch waren oder ob sie Nazi waren oder ob sie ihre Frauen geschlagen haben oder irgendwie pädophil waren oder sowas. Das, ob es in dem, was sie aufgeschrieben haben, was Wahres oder was Schönes geben kann. Also, weil ich glaube, dass, also was ist ein reiner Mensch und ein guter Mensch? Und kann es Kunst nur geben von Menschen, die moralisch und ethisch in ihrem Handeln immer richtig liegen und das und irgendwie politisch das tun, von dem man selbst überzeugt ist, dass es das Richtige ist. Also ich glaube halt, dass es ist völlig abstrus zu denken, wir könnten uns von zum Beispiel nationalsozialistischem Gedankengut abgrenzen, indem wir sagen, wir lesen das nicht mehr. Wir müssen es gerade deshalb lesen. Wir müssen Marx daraufhin lesen, inwiefern er total antisemitisch und rassistisch war. Und wir können Marx trotzdem auch anders lesen in Bezug auf seine Ökonomie. Wenn wir aufhören, diese Texte zu lesen, deshalb, weil in ihnen Dinge stehen, von denen wir mittlerweile verstanden haben und denken, dass sie gewalttätig gegenüber Menschen sind, dass sie Morde herbeigeführt haben, dass sie völliger Unsinn sind, heißt nicht, dass wir sie, also weißt du, heißt nicht, dass wir uns jetzt deshalb irgendwie von ihnen lösen können, weil alles, was wir denken, daraus auch irgendwie erwachsen ist.
Ich glaube, mir ging es auch weniger darum, diese Texte zu lesen oder zu konsumieren, sondern in diesem Podcast diesen Autor diesen Raum einzuräumen. Denn ich könnte ja jeden Autor, jeder Autorin Raum geben und ich gebe ihm diesen Raum. Mhm. Aber diese Frage hat sich dann im zweiten Schritt gar nicht mehr so für mich gestellt, weil ich eben so das Gefühl hatte, dadurch, dass ich so hinterlistig darauf gestoßen bin. Also ich bin erst auf das Fragment gestoßen und dann habe ich den Rest gesehen, hatte ich das Gefühl, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Und dann setze ich mich lieber damit auseinander, weil ich das schon interessant finde, dass es einfach auch ja mit einer, wie du sagst, mit einer Verantwortung in beide Richtungen zu tun hat. Also ich finde, ich als Leser bin verantwortlich, darüber zu reflektieren, was mit diesem Autoren zusammenhängt. Andererseits habe ich ja auch die Verantwortung, also so empfinde ich das jedenfalls, mich dem intellektuell nicht zu entziehen und mich nicht damit nicht auseinanderzusetzen, weil das entsteht auch oft aus einer Angst und die war bei mir auch da, einfach eine Angst, etwas falsch zu machen oder eine Angst, angreifbar zu werden, indem man jemanden rezipiert, der eben diese Vergangenheit hat. Und deswegen ist es eine kleine Mutprobe auch für mich gewesen.
Ich glaube echt, dass es eine der wichtigsten Dinge ist, die Angst vor diesen Texten zu verlieren. So, weil man kann, also wenn man alles immer nur so mit Samthandschuhen anfasst, dann wird man nicht verstehen, wie es funktioniert hat. So, also zum Beispiel, gerade gibt es diese Ausstellung zu Emil Nolde, der so dieses wahnsinnig flammende faschistische Gedankengut in seinen Briefen und in seinen Texten und in seinen ganzen Verkündungen darüber, dass er der neue große deutsche Volksmaler sein möchte, weil darin irgendwie alles so wahnsinnig gut lesen kann und es auch so gut in Bezug auf seine Bildwelten irgendwie lesen kann. Das heißt, es sind diese Bilder, in denen irgendwie alles brennt, in denen alles so kurz vor der Entflammung steht und so vor dem großen irgendwie nordischen Feuer, was er sich auch dann so ein bisschen als Sujet ausgesucht hat, weil er dachte, das funktioniert vielleicht besser als diese ganze Gottsache, mit der er sich vorher beschäftigt hat. Und der dann so zurückgestoßen wurde von dem Regime und eben nicht als Volksmaler auserkoren wurde, sondern als entarteter Künstler irgendwie zur Schau gestellt wurde und es ihn total beleidigt hat. Und ich glaube aber erst, wenn man versteht, inwiefern das faschistische Gedankengut und diese Mythologie, die für ihn so wahnsinnig affizierend war, also dadurch versteht man, glaube ich, überhaupt erst, was für eine wahnsinnige Anziehungskraft der Faschismus auf so viele Menschen überhaupt haben konnte. Dadurch, dass es so durchtränkt war mit irgendwelchen Mythologien und Heldenerzählungen und dem großen Mythos des Kreativen und des Schaffenden und sowas. Und wenn man anfängt, irgendwie diese ganzen Erzählungen abzukürzen oder sie auszulassen, weil man irgendwie Angst hat, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, dann führt es eher dazu, dass wir weniger Verständnis davon haben, was in der Vergangenheit passiert ist und damit auch weniger Verständnis von dem, was uns passiert.
Auf jeden Fall, aber genau diese Auseinandersetzung hat sich ja auch die Ausstellung Hamburger Bahnhof auf die Fahnen geschrieben. Und genau. Ich habe lustigerweise genau auch über diesen Fall viel gelesen, weil er mich damals auch sehr beschäftigt hat. Und da hat die Kuratorin eben von dieser Ausstellung davon gesprochen, dass sie gesagt hat, diese Ambivalenz zwischen dem genialen Künstler und eben dem Menschen, der er war, die könne man doch bitte aushalten, wenn man denn darüber reflektiert.
Vor allem, ich glaube eben, es ist keine Ambivalenz. Es ist keine, ich glaube, es ist total falsch zu denken, es gäbe dann eine Ambivalenz, wenn jemand sei ein großartiger Künstler und ein schlechter Mensch auf der anderen Seite. Sondern die Leute sind wahrscheinlich, also, dass die Bilder von ihm in Leute so wahnsinnig geil sind, liegt auch daran, dass der Typ höchstwahrscheinlich eine narzisstische, paranoide Persönlichkeitsstörung hatte. Und diesen wahnsinnigen, übersteigerten Selbstbild und dem unbedingten Wunsch, gehört zu werden. Und aus dem heraus entsteht natürlich was Großes und was Schönes und was irgendwie wahnsinnig beeindruckend ist und was auch irgendwie wehtut. So diese riesigen Sonnenblumen, die aussehen wie schwarze Löcher, in denen alles irgendwie versinkt und vergeht und verbrennt und so. Das kommt natürlich aus einem Geist, der irgendwie auch vielleicht krankt oder leidet oder so. Aber so sind ja, also so ist es ja auch mit den meisten Dingen, wie mit dem Sitzen neben den gestorbenen Kindern in dem Friedhof. Ich glaube, es ist ein Problem des Diskurses gerade, dass die Leute so sehr Angst haben, was falsch zu machen und deshalb aber nicht alles besser machen, sondern anfangen, nicht mehr so scharf zu argumentieren. Weil man kann eigentlich ziemlich viel argumentieren und man kann ziemlich gut dafür argumentieren, warum man bestimmte Texte auf welche Art und Weise rezipiert und in welchem Kontext man das N-Wort zitiert und in welchem man es nicht zitiert und so. Es gibt gute Argumente dafür, man kann darüber reden, aber einfach darüber zu schweigen, oder sich zu entziehen und immer andere zu blamieren und dann zu sagen, ihr seid political correct oder ihr seid nicht political correct oder was auch immer, führt zu so einer total dämlichen, unterkomplexen Diskussion.
Würde ich dir zustimmen, aber gerade in dieser Auseinandersetzung mit Schuran, der ja einfach auch nicht so viel besprochen ist, wie jetzt zum Beispiel die Fälle Nolde in der Philosophie Heidegger, hat es mich sehr gestört, dass doch auch genau andersrum der Fall ist, dass es total kleingeredet wird. Und was ich gelesen habe, an Beschreibungen wie unschöne Gedanken, Jugendsünden, kurze
Ach so, ja,
Episode.
Ja.
Also das hat mich unglaublich
das ist Quatsch.
Verärgert. Und das ist ja auch wieder ein Versuch, das eben abzutrennen und in Lebensphasen einzuordnen.
Genau.
Und das ist so interessant.
Aber kurz Nazi, aber dann wurde er ganz cool.
Genau. Und ich meine, die Verklärung Rumäniens ist auch noch auf Rumänisch erschienen, wo unglaublich haaresträubende Dinge drin, ganz schlimme antisemitische Äußerungen drinstehen. Mhm. Und dies hat er mit 25 geschrieben und er hat aber auch mit 17 angefangen, Philosophen zu lesen. Also da hatte er schon einen großen Prozess, hatte der schon Bücher geschrieben hinter sich und also war bis 29 noch Kulturattaché in Paris beim Vichy-Regime und so für Rumänien. Also der war schon einen bedeutenden Teil seines Lebens damit ganz eng verbandelt. Und dann gibt es eben die Leute, die das aber als Phase abtun. Und dann gibt es eben auch wieder Leute, die das so sehr autobiografisch erklären wollen. Mhm. Und dann gibt es Worte, die sagen, das ist ein Nazi, können wir gar nichts damit machen. Mhm. Und dann gibt es so einen Schlüsselroman, der sich biografisch mit ihm auseinandersetzt, von Bouillon, Choran der Ketzer heißt der. Und das fand ich ganz interessant, weil wir darüber vorhin schon gesprochen haben. Der argumentiert dass er sagt, quasi alles, was Choran später geschrieben hat, dabei ist es auch schwimmend, wann dieses später anscheinend anfangen soll, ist quasi eine schreibende Selbstgeißelung oder Verarbeitung dessen, was er als junger Mensch für ideologische Ausfälle hatte quasi. Mhm. Und das Interessante daran ist ja auch, er ist ja auch 37, glaube ich, nach Paris gezogen und hat dann für immer dort gelebt und ist dort auch gestorben und hat ja auch dann auf Französisch noch publiziert. Und dann wird in diesem Essay in diesem biografischen auch argumentiert, dass er sozusagen diesen Wechsel der Literatursprache, also dass er jetzt eine neue Sprache hat, zu der er natürlich ein kühleres, distanzierteres Verhältnis mhm. hatte, eine Verarbeitung sozusagen mhm. dieser Zügellosigkeit, die er irgendwie binden will, sei.
Ist ja auch, also das Schöne am Schreiben ist ja auch, dass es dadurch, dass es so viele neue Geschichten zulässt, auf eine gewisse Art und Weise eine Möglichkeit ist zu überleben, auch sich selbst zu überleben. Also das, wofür man sich schämt oder was man nicht mehr so erinnern will, auch wenn einen damit vielleicht noch was verbindet oder so, dass man das auf eine gewisse Art und Weise auch überschreiben kann. Und im Prinzip lässt sich das aber auch auf das übertragen, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Also diese Umwertung des Lebens in Bezug auf den Tod, so, und diese krasse Hetze gegen die Natalität überhaupt und so. Weil, also zum Beispiel schreibt Erich Fromm über den nekrophilen Charakter, also den Faschisten. Er sei halt so nekrophil, der Faschist, weil er Leichen so liebt und weil er das Sterben so liebt. Und Klaus Teweleit, der dann die Männerfantasien und die, also eigentlich sowas wie ziemlich lustige, erweiterte Studien über den faschistischen Charakter geschrieben hat, der revidiert eigentlich diese Fromm-These und sagt, nein, es stimmt nicht. Der Faschist liebt das Sterben der anderen so sehr, weil es das eigene Überleben beschreibt. Weil er darin spürt, dass er selbst lebt. Und ich glaube, man merkt diesen Text von Turan irgendwie auch an, dass es ein ganz krasses Ringen ums Überleben ist. Ein ganz krasses, ganz total krasser Kampf gegen den Tod. Gegen den eigenen, gegen des Sterbens von allem und die Möglichkeit, sich selbst auch noch zu überschreiben. Also alles, was man, also alles, was eigentlich finit vielleicht war, weil es niedergeschrieben ist oder so, lässt sich ändern. Es ist halt eine Linie, die sich irgendwie fortführen lässt und darin zu irgendwas anderem werden kann. Und das ist eigentlich irgendwie total tröstlich. Ich glaube, in Bezug auf eine Biografie tröstlich und in Bezug auf das Denken tröstlich.
Was ich so in der Auseinandersetzung damit bei mir selbst erlebt habe, um jetzt mal hier, um sich mal emotional nackig zu machen, ist, dass ich gelesen habe und eigentlich die ganze Zeit mir gewünscht habe, dass irgendein Text kommt, der mir, aber eigentlich, also Turan, aber eigentlich irgendwie mir Absolution erteilt. So, er war doch kein Nazi. Du kannst ganz glücklich seine Texte lesen und dich freuen. Und das ist ja auch eine, das hat ja auch was mit Faulheit zu tun, weil man eigentlich sich einfach wünscht, dass alles auf den ersten Blick moralisch abgesegnet ist, damit man dann damit umgehen kann. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir das unterschwellig wünsche, aber irgendwie hätte ich mich ja anscheinend damit am Anfang des Prozesses wohler gefühlt. Mhm. Und das finde ich an sich auch schon interessant.
Ich glaube ja, also das klingt jetzt irgendwie vielleicht zynisch oder so, aber ich meine es nicht zynisch. Ich glaube, man kann auch glücklich Texte von Nazis lesen. Nicht glücklich darüber, dass sie Nazis waren, aber glücklich darüber, dass man Zugang zu dem hat, was all das beschreibt, aus dem danach diese Welt gewachsen ist, in der wir jetzt leben. In der der Nationalsozialismus und das faschistische Gedankengut nicht einfach weg ist, so, sondern das noch da ist. Ziemlich viel und so. Und deshalb kann man eigentlich glücklich darüber sein, dass man diese Texte überhaupt noch lesen kann. Und irgendwie nachvollziehen kann, woher das gekommen ist und so. Ich glaube, so die Absolution findet man ja auf eine gewisse Art und Weise auch in der Verantwortung, glaube ich. Also daran zu erkennen, dass das, was man tut, etwas ist, mit dem man etwas verstehen kann irgendwie und vielleicht auch eine Verantwortung hat, etwas zu verstehen, was man, was so viel von dem irgendwie ausmacht, wie man lebt und wie gut man auch lebt und so. Und zu verstehen, warum man so gut lebt und so sicher lebt und auf wessen Kosten man so lebt und so, ist irgendwie gut, wenn man auch irgendwie, glaube ich, Lust daran haben kann, so das irgendwie, das alles begreifen zu wollen.
Findest du denn daraus folgend auch, dass es eine Pflicht gibt, sich damit auseinanderzusetzen?
Naja, was heißt Pflicht? Also Pflicht gegenüber wem halt, sowas wie der Gesellschaft, welcher Gesellschaft jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel von irgendwie, wenn man vom Holocaust ausgeht, heißt es irgendwie, es ist eine Pflicht jedes Deutschen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, ja, weil wir immer noch hier leben dürfen und so. Man hätte uns auch verjagen können. Wäre ziemlich legit gewesen. So, wir dürfen hier immer noch leben und wir haben irgendwie...
Dürfen reich sein.
Es gibt immer noch Leute, die behaupten, irgendwelche Juden würden in New York sitzen, die Welt kontrollieren. Die laufen hier immer noch rum. Und ich habe das Gefühl, in Bezug darauf, auf was wir so gewachsen sind, wie so auf dem kleinen Erdhügel, auf dem wir halt so unser kleines Bäumchen jetzt haben, in Bezug darauf ist es vielleicht schon irgendwie Pflicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass es irgendjemanden gibt, der einem sagt, dass es deine Pflicht sein muss oder sowas. Und dann heißt es, also Pflicht empfinde ich eigentlich nicht so viel. Aber als Verantwortung irgendwie. Ich finde es einfach richtig. Ich finde es irgendwie falsch, es nicht zu tun. Ich finde es irgendwie ignorant und dumm, es nicht zu tun. Und auch gefährlich und destruktiv in Bezug auf das, was noch in Zukunft passieren könnte.
Auf jeden Fall. Trotzdem, finde ich, ertappt man sich manchmal immer wieder dabei, wie man das unbewusst versucht zu vermeiden. Also genauso klar. Wie ich im ersten Moment dachte, das ist mir jetzt irgendwie zu heiß.
Ja, klar.
Und
mache ich auch die ganze Zeit.
Und deswegen war das, glaube ich, einfach für mich auch so interessant, diesen Prozess der Vorbereitung durchzumachen, der irgendwie auch so ein bisschen schmerzhaft war für mich und Menschen um mich rum, weil ich irgendwie sehr launisch war und mich viel geärgert habe.
Dazu muss man nicht mit dem Rauchen aufhören.
Man kann auch einfach Turan lesen. Insofern sitzen wir hier mit dem Blick auf die Schienen und einem schrecklichen Spielplatz und Anna packt schon wieder ihre Elektrozigarette aus.
Und das war das Stichwort.
Ich glaube, dass wir jetzt was essen müssen und wollte mich einfach ganz doll bei dir bedanken, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir. Ich fand es auch sehr schön.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
Mein Name ist Clara Neubert. Produktion und musikalische Inszenierung des Fragments Florian Liewald. Stimme Nico Handwerker. Werde Freundin von Präposition und unterstütze unsere Arbeit und auch die Produktion dieses Podcasts über das Mitgliedschaftsmodell Steady. Denn langfristig verlangt ein Kulturprojekt, das andauern möchte, auch das. Mittel. Weiter gegenwärts auf präposition.com. Das ist P-R-A-E-Position.com. Hören wir uns wieder?